Herzlich willkommen zum Tatendrang-Podcast. Ich bin Julia Schleid, ich bin die Leaderin für emotionale Freiheit und energetisches Aufblühen. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du deine Essenz wieder spüren kannst, wie du wieder in den Flow kommst, deine Passion lebst und deine volle Power entfaltest und somit deine Vision voller Leichtigkeit Wirklichkeit werden lässt. Schluss mit Unsicherheit, Ausreden, Kampf und Perfektionismus. Hier bekommst du die wirkungsvollsten Tools, tiefe Erkenntnisse und meine persönlichen Erfahrungen. Radikal ehrlich, wissenschaftlich fundiert und spirituell angehaucht. Was du bei mir nicht findest, oberflächliche Tipps, esoterisches Blabla und leere Versprechungen. Denn die Kombination aus Emotion, Energie und Tatendrang sind der Schlüssel für authentische Freude, grenzenlose Fülle und Freiheit auf allen Ebenen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Tatendrang-Podcast. Ich stelle dir heute eine Folge online, die ich als Video für YouTube aufgezeichnet habe. Denn ich habe den Infocall, über den ich ja immer wieder hier auch im Podcast spreche, den ich ja alle paar Wochen mal halte und wo ich Einblicke gebe, was ist eigentlich Emotionscoaching, wie wirken Emotionen im Coaching, wie kannst du regulieren, welchen Einfluss hat unser Gehirn und unser Körper im Coaching. Ja, dann natürlich auch den Einblick gebe, wie ist die Ausbildung aufgebaut, nach welchen Leveln, welche Modelle nutzen wir. All diese Infos findest du im Infocall. Und ich habe den Infocall jetzt einmal aufgezeichnet und den findest du auch auf YouTube. Ich finde es ganz hilfreich, sich das Ganze auch mal auf YouTube anzugucken, denn ich teile auch die Modelle, also den Motivkompass und auch das Wholeception-Modell. Und da kriegst du dann einfach auch eine visuelle Darstellung, wie sieht dieses Modell aus. Aber wenn du unterwegs bist und einfach mal einen Überblick bekommen möchtest, dann genügt natürlich auch diese Podcast-Episode. Und ich packe dir hier jetzt gleich die Audio rein von dem Infocall und dann hast du einen guten Überblick, was sind Emotionen, wie wirken die und was kannst du im Coaching tun, um mit den Emotionen zu arbeiten. Du wirst auch erfahren, was sind die Wirkfaktoren, also was wirkt wirklich in einem Coaching, was bringt Veränderungen mit sich und ja, ich glaube, es ist dennoch total hilfreich, sich hier mal die Audio anzuhören und wenn du dann nochmal das Bild dazu haben möchtest, die Aufzeichnung dazu haben möchtest, dann findest du auch in den Shownotes den Link zum YouTube-Video. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Reinhören und wenn du Lust hast, in die Ausbildung zu kommen und bei der nächsten Ausbildung dabei zu sein, dann kannst du dir jetzt schon mal einen Kennenlern-Call buchen. Auch dazu findest du den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Infocall. Hi und herzlich willkommen zum Einführungsvortrag zum Emotionscoaching und die Ausbildung, damit auch du Emotionscoach werden kannst. Ich habe es mir heute hier gemütlich gemacht mit einem Matcha-Latte, mein absolutes Lieblingsgetränk im Sommer, und habe euer Feedback gehört. Denn ich habe immer wieder wahrgenommen, hey, ich kann nicht am Infocall teilnehmen, gibt es nicht irgendwo ein Video oder irgendwo eine Übersicht, dass ich mir mal ein Bild davon machen kann, was hinter dem Emotionscoaching steckt. Und here we are, genau das ist dieses Video. Also ich gehe jetzt einmal mit dir durch die Struktur des Einführungsvortrags und ja, wir können da vielleicht jetzt nicht so richtig interagieren oder Fragen stellen, aber ich kann dich auch hier schon mal einladen, dass wenn du merkst, hey, ich habe vielleicht noch ein, zwei Fragen oder es zieht dich und du willst da tiefer eintauchen, dann buch dir einfach sehr, sehr gerne ein Kennenlerngespräch und dann können wir da ins Gespräch kommen. Also wenn du auf meine Homepage gehst, kannst einfach nach meinem Namen suchen, Julia Schleid, und dann oben rechts in der Ecke ist der Button Kennenlerngespräch und dann können wir da ins Gespräch kommen. Bevor wir gleich reinstarten, möchte ich dir ein paar Fragen stellen, um einfach einmal den Raum aufzumachen. Warum bist du eigentlich hier? Und ja, du kannst mir jetzt nicht da wirklich drauf antworten, aber einfach um ein Gefühl für dich selbst zu bekommen. Warum interessiert dich das Emotionscoaching? Und was sind vielleicht auch Wünsche oder auch Erwartungen, die du auch an dieses Video hier hast? Also was würdest du gerne besser verstehen? Vielleicht hast du auch Situationen, wo dir einfach Emotionen begegnen in deinem eigenen Leben oder eben auch im Umgang mit anderen Menschen, vielleicht auch mit deinen Klienten. Und ja, lass gerne mal so ein paar Antworten entstehen. Wo kommst du da vielleicht nicht weiter? Wo fordern dich Emotionen heraus? Wo kommen Emotionen vielleicht auch so stark und so dysfunktional, dass sie dich irgendwie blockieren? Weil ich sag dir jetzt schon mal, da jeder Emotion steckt eine positive Absicht. Ja, aber manchmal hat unser System irgendwie gelernt zu übersteuern und dann kommt es dazu, dass wir irgendwie blockiert sind. Oder dein System hat gelernt, in gewisse Emotionen gar nicht reinzukommen und deshalb fühlst du dich einfach nicht ausbalanciert. Bei ganz vielen Frauen ist es beispielsweise so, beobachte ich auch an meinen Klientinnen, dass die sich gar nicht so sehr erlauben, in diese Ich-Stärke zu kommen. Und Ich-Stärke, authentischer Stolz, korreliert eben auch mit Ärger. Und Ärger ist an sich eine sehr, sehr funktionale Energie und auch Emotion, denn sie hilft dir, über Hindernisse zu kommen, sie hilft dir, neue Wege zu finden, sie hilft dir, deine Werte zu vertreten und auch mal Grenzen zu setzen. Aber wenn du da gar nicht reingehst, dann schaffst du es eben auch nicht, deine Ich-Stärke zu leben. Und manchmal kommt es auch dazu, dass wir Ärger spüren in Situationen, wo wir eigentlich gar nichts machen können. Wie zum Beispiel, wir sitzen im Stau oder wir sitzen im Auto und das Auto steht im Stau. So rum. Und ja, was sollen wir dann machen? Ne? Sollen wir dann das aussprechen? Nein, in dem Moment geht es natürlich darum, in eine Regulation zu kommen. Und deshalb frag dich an der Stelle einfach mal, warum bist du hier? Wo begegnen dir Emotionen? Wo blockieren sie dich? In welche Emotionen kommst du vielleicht auch gar nicht rein? Yes. Vielleicht starten wir erstmal. Ich teile auch mal meinen Bildschirm. Haben wir auch was, wo wir zusammen drauf gucken können. Erstmal möchte ich dir vermitteln, Emotionen beeinflussen unsere Entscheidungen. Und zwar alle und immer. Ich weiß, wir möchten das nicht so gerne wahrhaben, weil wir uns natürlich auch als sehr intelligente Wesen wahrnehmen, die Entscheidungen durchdenken und fundiert treffen. Aber am Ende kann ich dir sagen, wir Menschen sind emotionale Wesen und Emotionen beeinflussen all unsere Entscheidungen. Da gibt es zig Studien, die das herausgefunden haben. Ich kann dir jetzt einfach mal ein paar mitgeben, damit du ein Gefühl dafür bekommst, in welchen Situationen wirken denn auch Emotionen und damit du auch ein Gefühl bekommst, wie kann man denn sowas herausfinden. Also an sich sind Emotionen einfach kurz andauernde, teilweise Sekunden, teilweise Minuten, ja, emotionale Zustände. Das sind einfach Informationen, die in deinem Gehirn verarbeitet werden, die dein Verhalten, deine Denkweise und auch deine körperliche Wahrnehmung beeinflussen und verändern. Und selbst Emotionen, die zufällig ausgelöst sind, beeinflussen das, was du danach tust. Und es wurde beispielsweise in einer Studie mal untersucht. Da wurde quasi auf dem Weg zur Studie teilweise eben auch im Versuchsraum Ekel ausgelöst. Ekel kann man auslösen durch Schmutz, durch Unordnung, aber eben auch durch ein sogenanntes Poops-Spray. Also das ist quasi so ein Raumspray und das ist nicht angenehm, dieser Duft, sondern in dem Moment stinkt es halt einfach. Ne? Dieses Poops-Spray, diese Geruchskulisse, nenne ich das mal, hat mit der eigentlichen Fragestellung, die in dem Moment abgerufen wurde, nichts zu tun. Denn die Probanden wurden gefragt, wie bewertest du das Verhalten von anderen Menschen, die 2 Kilometer mit dem Auto zur Arbeit fahren, anstatt zu Fuß zu gehen. Und in dem Moment, wo dieser Versuchsraum eben durch Poopspray ausgestattet wurde, in dem Moment wurde Ekel ausgelöst, haben die Menschen moralisch viel kritischer dieses Verhalten eingeschätzt. Und auch wenn es um quantitative Bewertungen ging, also beispielsweise Verkaufspreise einzuordnen oder zu bewerten, dann wurden Verkaufspreise viel niedriger, also weniger wertvoll bewertet. Und an der Stelle nutze ich immer ganz gerne auch einfach mal diese Erinnerung, die wir an die Pandemie haben. Ja, die Pandemie war natürlich ein Ereignis, das ganz viel Ekel und Ablehnung in Menschen ausgelöst hat. Und du erinnerst dich zurück, wie Menschen einander dort begegnet sind. Ja, im ersten Moment kam es dazu, dass wir sehr empathisch waren und du erinnerst dich an diese Videos, wo Menschen für die Mitarbeitenden in der Pflege und auch in Krankenhäusern geklatscht haben. Aber du weißt auch, dass diese Entwicklung sich in eine andere Richtung entwickelt hat. Und dieses Verhalten von Freunden, Bekannten, Verwandtschaft und so weiter, die sich vielleicht nicht an gewisse Regeln gehalten haben oder die sich auch vielleicht gegen oder für die Impfung entschieden haben, sehr, sehr stark bewertet wurde. Und auch da merken wir, dass diese Emotionen, die in dem Moment da sind, Unsicherheit, Angst, Ekel, hatten Einfluss auf unsere Entscheidungen. Gib dir vielleicht nochmal eine zweite Studie dazu. In den Niederlanden wurde einmal untersucht, wie Menschen sich verhalten in einer Umgebung, die eben auch von Dreck und ja, einfach mit Graffitis beschmierten Wänden verhalten, im Gegensatz zu einer sauberen Umgebung. Und was dort gemacht wurde, es gab einen Briefkasten und in diesem Briefkasten war entweder ein Brief so halb reingesteckt und man hat im Sichtfenster quasi einen Geldschein gesehen oder ein Brief ohne dieses Geld war einfach auf dem Boden vor dem Briefkasten. Und man hat einfach geguckt, was machen Menschen mit diesem Brief. Und wenn diese Umgebung eben dreckig verwüstet war und das auch schon so einen Regelverstoß ausgelöst hat in den Menschen, dann haben die zum Teil eben entweder den Brief nicht in den Briefkasten rein, der auf dem Boden lag, oder eben auch der mit dem Geld, den haben sie einfach mitgenommen. Und wenn dieser Briefkasten aber in einer sauberen Umgebung war, dann haben Menschen sich auch eher regelkonform verhalten und haben diesen Brief auf den Boden reingesteckt oder eben auch diesen Brief mit dem Geld in den Briefkasten reingesteckt, anstatt ihn zu klauen und in dem Moment zu entwenden und mitzunehmen. Auch da merkst du, diese Umgebung hat einen Einfluss, wie wir uns verhalten. Und diese Emotion, die dadurch ausgelöst wird, hat einen Einfluss auf unsere Entscheidungen. Wenn wir zum Beispiel Angst spüren, und ich glaube, unsere aktuelle Welt ist ja von ganz viel Unsicherheit geprägt, ne? Politisch, wirtschaftlich, wohin geht unsere Zukunft, da kommt eine KI, was machen wir damit, was bedeutet das für ganz viele Arbeitsplätze, dann haben wir überall auch diese kritischen Auseinandersetzungen und sogar Kriege, die entstehen. Das macht natürlich was mit uns. Und auch wenn wir uns gar nicht bewusst damit aktiv beschäftigen und vielleicht täglich Nachrichten lesen, es kommt ja trotzdem bei uns an und das löst Angst und Unsicherheit auch in uns aus. Und man hat eben auch in Studien herausgefunden, dass wenn wir ängstlich sind, dann verhalten wir uns anders. Wir verhalten uns risikoaverser. Das heißt, wir gehen nicht so gerne Risiken ein. Auch da, wir treffen konservativere Entscheidungen. Wir halten uns eher zurück. Und dann vielleicht nochmal ein positives Beispiel. Wenn zum Beispiel Stolz ausgelöst wird, ne, es gibt den authentischen Stolz, der eine ganz kraftvolle Wirkung auf unser gesamtes System hat, dann sorgt das dafür, dass wir länger dranbleiben, dass wir länger durchhalten, dass wir nochmal nach neuen Wegen suchen. Und auch daran erkennst du, selbst wenn die Emotionen mit der eigentlichen Situation nichts zu tun haben, dann lösen sie trotzdem oder haben einen starken Einfluss auf unser Verhalten, auf unsere Denkweise, auf unsere Bewertung und vor allem auch auf unsere Wahrnehmung. Wenn Emotionen da sind und du hast jetzt mal positive und negative Beispiele gehört, dann ist es nicht immer unterstützend. Und ich bezeichne das ganz gerne als klare Sicht, aber gefühlte Barriere. Und das begegnet dir sicherlich auch in deinem eigenen Leben, aber eben auch im Umgang mit deinen Klienten, dass du vielleicht eigentlich weißt, was du tun solltest oder was du willst oder welche Träume du hast, aber irgendwas hält dich zurück. Wie so ein unsichtbares Band, was dich nach hinten zieht und nicht in die Umsetzung gehen lässt. Oder eben ja auch an deinen Klienten. Ihr habt vielleicht die nächsten Schritte erarbeitet. Es ist ganz klar, was zu tun ist, Schritt für Schritt. Und du merkst aber trotzdem, hey, irgendwie kommt dieser Mensch nicht in die Umsetzung. Er macht es einfach nicht. Und in dem Moment darfst du verstehen, das ist nicht ein böser Ausdruck oder Faulheit oder fehlendes Commitment. Ich beobachte ganz oft, dass das die Worte sind, die auch im Marketing, im Coaching oftmals benutzt werden. Ich kann dir sagen, das stimmt nicht. In dem Moment hat der Coach nur einfach nicht das Wissen, was im Moment, in diesen Momenten in dem Coachee selbst abgeht. Und ich glaube, es liegt in der Verantwortung eines exzellenten Coaches, das auch zu verstehen, zu erkennen und den Coachee vor allem dabei zu begleiten, über diese gefühlte Barriere hinüberzukommen. Denn es gibt keine negativen Emotionen. Wenn ich über Emotionen spreche, dann nutze ich immer die Worte angenehm und unangenehm. Ja, Emotionen können uns unterstützen, die können uns in die höchsten Gefühlsexplosionen und Feuerwerke bringen und uns eine richtig gute Zeit bescheren. Ja, das sind dann angenehme Emotionen. Oder eben, sie können auch dafür sorgen, dass wir einfach blockiert sind, weil wir entweder Emotionen übersteuert fühlen oder gar nicht erst reinkommen. Und da ist auch ganz wichtig zu verstehen, dass nicht nur unangenehme Emotionen blockieren können oder eine dysfunktionale Ausprägung haben, sondern auch angenehme Emotionen. Zum Beispiel emotionales Essen fällt darunter oder eine übermäßige Social-Media-Nutzung oder dieses Bedürfnis, ich muss erstmal in meiner ganzen Wohnung Ordnung schaffen, bevor ich mich an die Umsetzung von etwas Neuem, einem neuen Projekt oder sowas wage. Und da merkst du, auch da sind diese das Belohnungszentrum in unserem Gehirn ist quasi übersteuert. Wir haben eben auch das Stresszentrum, das ist bei unangenehmen Emotionen dann übersteuert. Und ja, diese klare Sicht, gefühlte Barriere, das hörst du ganz oft aus den Worten von entweder dir selbst oder auch deinen Klienten heraus. So dieses, ich will mich eigentlich selbstständig machen, ich will den nächsten Schritt gehen, ich will vielleicht auch die nebenberufliche Selbstständigkeit zu einer Vollzeit-Selbstständigkeit umwandeln. Aber irgendwie mache ich es nicht. Ich weiß, dass ich mich von meinem Partner trennen sollte. Irgendwie passt es nicht mehr, aber ich traue mich einfach nicht. Ich mache es einfach nicht. Vielleicht aber auch sowas wie Sichtbarkeit. Du hast eine krasse Expertise. Du weißt, du hast jahrelang in dem Beruf gearbeitet und jetzt geht es darum, einfach darüber in der Selbstständigkeit zu sprechen. Und du machst es nicht. Du hast eigentlich die Kompetenz, diese Präsentation zu halten, diese Verhandlung zu führen. Du weißt, dass du dein Gehalt verhandeln solltest, deine Preise erhöhen solltest. Aber du machst es einfach nicht. Und dahinter stecken Emotionen. Du weißt vielleicht auch, um 22 Uhr wäre es jetzt nicht so hilfreich und angebracht, dass du eine Tafel Schokolade isst. Ja, zum Genuss vielleicht mal ein Stückchen, aber es muss nicht die ganze Tafel sein. Und in dem Moment machst du es aber trotzdem. Und das ist quasi diese klare Sicht, aber gefühlte Barriere. Du weißt, was du tun solltest und du weißt auch, was du lassen solltest. Und gleichzeitig in der Umsetzung ist irgendwas, was dich leitet oder blockiert. Und das ist quasi das, was innerlich passiert. Das sind Emotionen. Und an der Stelle stelle ich in meinem Vortrag auch immer wieder diese Frage, was ist denn dein größter Frust in der Zusammenarbeit mit Klienten? Und da bekomme ich unterschiedliche Antworten. Manchmal ist es nur, dass die Klienten auch gar nicht so richtige Ziele haben oder innerlich zerrissen sind. Eigentlich will ich das, aber auch das und das fordert mich heraus und irgendwie passiert dann das in mir. Und du merkst so, jemand ist total overwhelmed. Und auch das sind Emotionen. Und auch da kriegst du in der Emotionscoaching-Ausbildung einen Weg, wie du kraftvolle Ziele und auch Klarheit in die Themen deines Coaches reinbringst. Andere beschweren sich über die mangelnde Eigenverantwortung, ne? Also sie kommen ins Coaching, die zahlen vielleicht auch Geld und dann gehen sie aber nicht in die Umsetzung. Oder geben auch ganz viel Verantwortung ab an den Coach im Sinne von, sag du mir die Lösung. Und dafür darfst du auch einfach sensibel sein, darfst das beobachten, was passiert denn da und jemand auch zurückspiegeln, dass eigene Ziele wichtig sind und dass da gerade eine Emotion blockiert. Andere beschreiben das auch als Widerstand vor der Veränderung. Und auch das lässt sich hier einordnen, diese klare Sicht, gefühlte Barriere, ne? Ihr erarbeitet vielleicht nächste Schritte oder Ziele im Coaching oder was der nächste Karriereschritt ist oder was dran ist, um die Gehaltssteigerung oder eben auch den Traumpartner zu bekommen oder ein anderes Führungsverhalten an den Tag zu legen. Und dann setzt jemand aber nicht um und spürt da vielleicht so einen Widerstand und findet auf einmal doch Gründe, warum das nicht die beste Möglichkeit ist, warum das irgendwie doch ja, blockiert ist. Und davon könnte ich jetzt noch weitere Beispiele nennen, ne? Also mangelndes Engagement, emotionale Blockaden, eine fehlende Selbstreflexion, auch die fehlende Umsetzung in Bezug auf Zeitmanagement. Sie nehmen sich dann irgendwie doch keine Zeit, die Übungen zu machen. Vielleicht haben sie auch mangelnde Unterstützung in ihrem Umfeld. Vielleicht ist da auch einfach eine Inkonsistenz in der Umsetzung. Manchmal machen sie es nicht. Vielleicht vertrauen sie auch dir nicht so 100%, ne, und haben auch immer wieder Kritik an deinen Methoden, an deinen Schritten. Vielleicht sind sie auch nicht so motiviert. Dann kommen immer wieder so Wellen an. Irgendwie ist es doch nicht so wichtig. Vielleicht kommt auch einfach ein unklares Rollenverständnis auf, ne? Was ist denn eigentlich die Verantwortung von dir als Coach und was ist die Verantwortung von dem Coachee? Und da entstehen vielleicht Streitigkeiten oder Uneinigkeit. Vielleicht ist auch jemand gar nicht so anpassungsfähig oder flexibel und ist so sehr starr in so muss es laufen und das muss die andere Person machen, anstatt im Innen zu starten. Also du merkst schon, es gibt ganz, ganz viele Fälle im Coaching, in denen Emotionen auftreten. Und alle, die ich gerade genannt habe, lassen sich auch eben emotional lösen. Der erste Schritt ist aber erstmal zu erkennen, dass es eine Emotion ist. Und du hast bis dahin schon verstanden, ne, also durch die Studien und durch die Beispiele, die ich dir gegeben habe, dass Emotionen mächtiger als der Verstand sind. Und ich möchte das aber auch nochmal neurobiologisch untermauern, weil ein großer Teil der Emotionscoaching-Ausbildung ist eben auch zu verstehen, was passiert neurobiologisch. Also was passiert im Gehirn und wie äußert sich das im Körper? Und dazu mal ganz, ganz grob und ja oberflächlich in der Ausbildung gehen wir da sehr ins Detail und auch sehr tief rein. Aber einfach, dass du schon mal so ein Gefühl dafür hast, warum sind Emotionen stärker als der Verstand? Wir haben den Thalamus in unserem Gehirn und du kannst dir das so vorstellen, das ist quasi unsere Sinnesschaltzentrale. Und alle Sinne, die auf uns einprasseln, und das sind pro Sekunde etwa 11 Millionen, die unbewusst verarbeitet werden. 40 davon verarbeiten wir bewusst. Der Thalamus, bei dem landen alle Sinneseindrücke bis auf den Geruch. Der Geruch wird nochmal anders verarbeitet. Und du kannst dir merken, alle Sinneseindrücke bis auf den Geruch, ne, landen im Thalamus. Und es gibt quasi zwei Wege vom Thalamus. Einer geht, und das ist die Low Road, so wird die bezeichnet, direkt in die Amygdala. Die Amygdala ist Teil des limbischen Systems, Teil des Stressnetzwerks. Und du kannst dir auch vorstellen, das ist quasi so die Alarmsirene oder das Alarmzentrum in unserem Gehirn. Warum? Weil unser Gehirn eine Aufgabe hat, und zwar unser Überleben zu sichern. Und erst im zweiten Schritt, das ist dann eben der zweite Weg, und das ist die High Road. Und du kannst dir das so vorstellen, auch von der Begrifflichkeit jetzt entgegengesetzt, aber die Low Road ist quasi die Autobahn. Und das hier ist die Landstraße, die nebenher so ein kleiner Trampelpfad ist, der führt in den präfrontalen Kortex. Und das ist Teil des zentralen Steuerungsnetzwerks. Das ist auch so der Bereich, den wir mit unserer Intelligenz verbinden. Und in dem Moment findet eine Analyse statt. Was ist denn eigentlich das, was gerade hier vor mir erscheint? Ist es wirklich der Säbelzahntiger oder ist es ein Kuscheltier? Und das ist eben auch biologisch so in uns angelegt. Die Amygdala ist direkt da und entscheidet, ist es eine Gefahr oder ist es sicher für mich? Und ja, da gibt es dann natürlich manchmal diese Verwechslungen, ja. Mir persönlich ist es zum Beispiel so, wenn ich aus meinem Sichtfeld wahrnehme, irgendwas kommt aus der Peripherie von oben, dann reagiert mein ganzer Körper. Und warum ist es so? Weil ich mal auf einem Fußballfinale war. Da hat damals, ich glaube, Kroatien gegen Frankreich gespielt, wenn ich mich recht erinnere. Das Das müsste so 2018 rum gewesen sein. Ich weiß nicht, ob es WM oder EM war. Ich war auf jeden Fall in Kroatien zu dem Zeitpunkt und habe mir das Finale auf einem zentralen Platz in der Hauptstadt angeguckt. Und ich habe dabei eine Bierdose an den Kopf bekommen. Ich glaube, die Kroaten haben am Ende noch nicht mal gewonnen. Sie haben aber ein Tor geschossen oder mehrere Tore. Daran kann ich mich im Detail gar nicht mehr erinnern. Ich weiß auf jeden Fall, dass die ganze Stadt außer Rand und Band war und dass sie wirklich gefeiert haben wie verrückt. Und bei diesem Public Viewing ist eben eine Bierdose, ich glaube, die war noch so halb voll, bei mir am Kopf gelandet. Und seitdem hat mein Kopf einfach verknüpft, es ist gefährlich, wenn etwas aus der Peripheren auf mich zufliegt. Und ja, auch selbst wenn das ein kleiner Spatz ist, dann reagiert mein Körper gerade noch. Ich bin da dran, ich reguliere das auch, werde es auch noch auflösen, aber bisher gab es einfach andere Themen, die ich mir zuerst angeschaut habe. Aber daran merkst du, ne? Also unser Gehirn verknüpft auch manchmal gewisse Erfahrungen und dann ist einfach dieses Level an Vorsicht höher als Nachsicht, ne? Weil es geht darum, dass du überlebst. Und das ist eben auch neurobiologisch so in uns angelegt. Wenn uns ein Säbelzahntiger begegnet, dann ist es sogar gut, dass wir so reagieren. Aber wenn es darum geht, eine Präsentation zu halten oder sich vor eine gewisse Menschenmenge zu stellen und gewisse Dinge auszusprechen, dann ist es natürlich dysfunktional und blockierend, wenn in dem Moment die Amygdala anspricht und wir nicht mehr klar denken können. Und deshalb ist natürlich das Ziel, dass wir klar denken in auch stressvollen Situationen. Und du hast jetzt einmal gehört, dass die Amygdala, wenn die hochfährt, dann fährt die den präfrontalen Kortex runter, weil jegliche Kapazität, die im Gehirn vorhanden ist, dafür eingesetzt wird, dich zu sichern und dafür zu sorgen, dass du klar bist. Dieses System, dieses antikorrelierte System, funktioniert aber auch in die andere Richtung. Und das heißt, dass wir Aufgaben oder auch Techniken nutzen, die ganz aktiv den präfrontalen Kortex hochfahren, um die Amygdala runterzufahren. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip, was wir im Coaching auch nutzen. Und zwar nennt sich das die bifokale Achtsamkeit. Alleine darüber, dass wir beobachten, was passiert denn hier gerade? Was passiert innerlich? Welche Bilder nehme ich wahr? Welche Körperempfindungen sind da? Welche Handlungsimpulse? Ne? Dieses schützende Hände vors Gesicht oder wegzulaufen oder nach Luft zu schnappen. Ne? Also welche Verhaltensimpulse sind auch da? Und wenn du das einfach beobachtest, achtsam beobachtest und dabei deine Sinne, deine Wahrnehmung teilst und deshalb bifokal, dann ist es anstrengend für den präfrontalen Kortex. Und dadurch wird die Kapazität hier hochgefahren und die Amygdala fährt langsam runter. Das heißt, in stressvollen Situationen brauchen wir einfach irgendeine Technik, und das ist das achtsame Beobachten in der Grundversion, oder eben auch weitere Techniken, die den präfrontalen Kortex hochfahren. Du kannst ja für dich auch mal gucken, was du bisher nutzt, um deinen Stress zu regulieren, um deine Emotionen zu regulieren. Die meisten Antworten, die dann kommen, ist entweder ich mache einen Spaziergang, ich gehe in Bewegung, ich mache Sport, ich atme mal tief durch. Und all das ist in dieses Prinzip hier einmal einzuordnen. Ne, wenn du Sport machst, deinen Körper bewegst, dann bringst du diese Energie in deinem Körper zum Fließen und du regelst über diese physiologische Nutzung und auch Wahrnehmung einmal den präfrontalen Kortex hoch. Ja, wir haben den motorischen Kortex und der wird in dem Moment angesprochen. Wenn du atmest, dann machen wir das einmal über die Beruhigung deines Herzens. Und das Herz hat mehr Signale nach oben als andersrum. Also ne, von unten, bottom up quasi, verlaufen etwa 80% der Bahnen und von oben nach unten verlaufen nur 20% der Nervenbahnen. Und in dem Moment, wenn wir die Atmung beruhigen, beruhigen wir unser Herz und darüber bekommt eben auch unser Gehirn und der präfrontale Kortex eine Ansteuerung. Was wir zum Beispiel auch nutzen, sind Tapping-Methoden. Vielleicht kennst du EFT oder auch eben hier einfach das Tappen als Embrace-Technik oder Butterfly-Technik, kennst du es vielleicht auch, auf die Schultern. Und auch hier dieser taktile Reiz, diese Wahrnehmung von dem Körperlichen, was hier gerade passiert, aber auch dieses Sicherheitsgefühl von diesem Umarmenden, was hier eben da ist, sorgt dafür, dass der präfrontale Kortex angesteuert wird und die Amygdala sich beruhigt. Das heißt, wir nutzen im Coaching diverse Möglichkeiten, um den präfrontalen Kortex anzusteuern und dem Moment die Amygdala runter zu reagieren. Und das sind eben auch Dinge, die man messen kann. Also du kannst hier dem Gehirn einmal beim Arbeiten zuschauen. Und das wurde hier einmal bei dem Hirnscan gemacht. In dem Moment wurde sich einfach angeschaut, wo im Gehirn steigt der Glukoseverbrauch. Das heißt, welche Bereiche sind im Gehirn aktiv, wenn du bestimmte Aufgaben bekommst. Im linken Bild hier wurde einfach eine visuelle Szene eingespielt. Da ist der primäre visuelle Kortex aktiv. Das ist hier hinten im Gehirn. In der Mitte ist es, dass diese Probanden einmal eine Kriminalgeschichte hören, in der Sprache, aber auch Musik zu hören ist. Und das sind dann eben der auditive Kortex, der hier aktiviert wird, aber eben auch, und das passiert natürlich auch bei ganz vielen, der visuelle Kortex. Also du hast eine innere Vorstellung von dem, was du da gerade hörst. Und hier rechts, da haben die Probanden einmal rückwärts gezählt von 100 in 7er Schritten. Und in dem Moment steigt einfach die Aktivität hier im Frontallappen. Auch hier ist so ein bisschen der primär visuelle Kortex aktiv, weil ganz viele stellen sich diese Zahlen eben auch visuell einmal vor. Okay, was wir bisherhin gelernt haben, ist, alle Techniken, die über den präfrontalen Kortex angesteuert werden oder die den präfrontalen Kortex ansteuern, regulieren die Amygdala runter. Jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir im Coaching ganz punktgenau das Stressnetzwerk aktivieren, das wir verändern wollen? Und in dem Moment geht es natürlich darum, dass wir unterschiedlichste Wege kennenlernen, um Emotionen zu aktivieren. Ich nenne einfach mal ein paar in der Ausbildung, da lernst du ganz verlässliche Wege und auch unterschiedlichste Wege, um mit jedem Kunden arbeiten zu können. Manche Kunden sind eher visuell aktiv, die stellen sich diesen unangenehmsten Moment einfach vor. Wieder andere, die sagen, oh, ich habe hier irgendwie dieses körperliche Gefühl. Dann kannst du mit denen darüber arbeiten. Wieder andere haben so einen Echtzeit-Trigger, also wirklich so, wenn mein Sohn die Tür knallt, und dann kannst du in dem Moment die Tür knallen, um den Stress zu aktivieren. Und dann geht es darum, wie kannst du jemanden in dieser Aktivierung des Stressnetzwerks denn auch eigentlich halten? Und das machen wir einmal, indem wir hier auch einen Blickpunkt nutzen. Denn man hat herausgefunden in diversen Studien, dass über die Richtung, in die du blickst, du noch zielgerichteter auf Informationen zugreifen kannst, die mit diesem Nervenzellennetzwerk zusammenhängen. Und wir können dazu einfach mal eine kleine Übung machen. Und du kannst dich einmal fragen, wie viele Fenster hat dein Zuhause? Denk mal kurz drüber nach. Frag dich gerne mal, wie viele Fenster gibt es in deinem Haus? Darfst die Antwort auch gerne einmal aussprechen. Um die Antwort ging es aber im Endeffekt gar nicht, sondern du darfst jetzt mal drüber nachdenken, was du gerade gemacht hast. Was haben deine Augen in dem Moment gemacht, als ich dir die Frage gestellt habe? Was in diesem Moment meistens passiert, entweder hast du schon auswendig und dann rufst du es einfach ab, aber bei ganz vielen Menschen passiert eben das, dass sie einmal drüber nachdenken, okay, Wohnzimmer, 1, 2, 3, 4, dann gehe ich ins Schlafzimmer, 5, 6, Badezimmer, 7, Flur, 8. Und du merkst, was ich gerade mache, ich gehe einfach innerlich den Raum durch. Und dadurch kann ich auf bestimmte Informationen zugreifen. Und das nutzen wir eben auch im Coaching. Denn du kannst dir das so vorstellen, dass die Richtung, in die du blickst, das ist quasi wie der Dateipfad, um auf eine gewisse Datei zuzugreifen. Und du kennst es vielleicht auch von dir, du hast ein Handy und es macht Fotos. Und genauso sind unsere Erinnerungen im Gehirn. Das sind quasi einfach Fotos. Und bei den iPhones ist es ja so, dass neben dieser bildlichen Darstellung auch weitere Daten und Informationen abgespeichert werden, wie zum Beispiel Datum, Uhrzeit, teilweise auch GPS-Daten, Aufnahmeort und so weiter. Genau. Und das Gleiche passiert bei unseren Erinnerungen. Ja, wir haben nicht nur dieses innere Bild, sondern es werden ebenso Informationen über die Körperempfindung, über den Raum, die Zeit, über Sinneseindrücke, Gerüche, Geschmäcker und so weiter und die spezifische Blickposition abgespeichert. Und indem wir bei zum Beispiel unserem Smartphone ein gewisses Datum eingeben, um das Foto zu finden oder den Aufnahmeort, um ein Foto zu finden, können wir eben auch bei uns den Blickpunkt nutzen, um auf gewisse Informationen zugreifen zu können. Das heißt, wenn du diese Blickposition einnimmst oder suchst, und das machen wir zum Beispiel, indem wir erstmal einen Bodyscan machen, wo sitzt der Stress? Vielleicht ist da ein Druck im Brustkorb. Und dann konzentriert sich der Klient auf diesen Druck und scannt einmal sein Blickfeld ab, einmal horizontal und einmal vertikal und findet einfach den Punkt, wo der innere Stress noch stärker wird. Und dadurch aktivieren wir ganz punktgenau das Stressnetzwerk, um es dann zu regulieren. Weil was wir im Coaching generell machen, sind für mich immer drei Schritte. Wir aktivieren den Stress, wir aktivieren das Stresszellennetzwerk, wir haben dafür unterschiedliche Wege und unterschiedliche Techniken, die wir nutzen. Dann regulieren wir das, wir neutralisieren, wir nehmen quasi die emotionale Last runter und dann arbeiten wir mit Ressourcen. Und dadurch entsteht eine neuronale Umstrukturierung. Das bedeutet, das Nervenzellennetzwerk, ne, wir nehmen jetzt einfach mal Preissteigerung, wo du drüber nachdenkst, du hast einen erhöhten Preis, ist gerade in Verbindung mit der Angst. Wir aktivieren das einmal, Preiserhöhung und die Angst. Wir fühlen die Angst und dadurch lösen wir die Angst. Und dann, stellst du jetzt einfach eine neue Hand vor, aber das hier, verbinden wir diese Preiserhöhung mit einer Kraftquelle. Und das ist jetzt einfach Sicherheit und Stolz und Dankbarkeit und Ehrfurcht. Das heißt, wenn du an die Preiserhöhung in Zukunft denkst, dann bist du einfach voller Kraft. Dafür steht jetzt einfach das Palo Santo. Genau, das ist das, was wir quasi im Grunde genommen in einfachen Worten im Coaching machen. Und eine Technik, die wir dafür nutzen, und das ist eben auch wissenschaftlich erwiesen, ist die Nutzung eines Blickpunktes. Und deshalb nochmal zusammengefasst, warum wirkt Emotionscoaching? Also der Begriff wirkt auf den ersten Blick und auch wenn man es das erste Mal hört, vielleicht so ein bisschen intuitiv und Energie in Motion und so weiter. Und das ist vielleicht ein bisschen softer. Aber du merkst, was wir hier nutzen, ist Neurobiologie. Wir verändern dein Gehirn und deshalb kannst du auf gewisse Gedanken kraftvoller zugreifen. Und die Gedanken oder die Ziele oder die inneren Bilder, die gerade mit Stress in Verbindung stehen, die transformieren wir und bringen sie mit Ressourcen in Verbindung. Und du darfst dich an der Stelle einfach mal fragen, was glaubst du denn wirkt, um Menschen bei der Veränderung zu begleiten? Was hilft dir und gerne auch, was wirkt verlässlich, um Menschen durch einen Coaching-Prozess in eine Veränderung zu begleiten? Was glaubst du? Hier bei M-Trace wurde sich einmal auch durch eine intensive Studienrecherche angeschaut, was wirkt wirklich? Was wirkt wirklich verlässlich? Und dabei sind diese 5 Wirkfaktoren rausgekommen, die ich dir einmal kurz vorstellen werde. Vielleicht doch mal einen Schritt zurück. Was ist ein M-Trace eigentlich? Ein M-Trace ist am Ende ein methodenübergreifender, integrativer Coaching-Ansatz, der den Fokus hat, Veränderungsarbeit wissenschaftlich und strukturiert durchzuführen. Und im Markennamen steckt das eben auch drin. M-Trace. EM steht für Emotion und Trace steht für Spur. Das heißt, wir haben Emotionsspuren in unserem Gehirn, die eben gerade noch vielleicht blockieren oder einschränkend wirken. Und diese Spuren, und das steckt auch hier im Wort drin, vielleicht kannst du es lesen, Spot and Release, die spotten wir einmal, die finden wir einmal und die lassen wir einmal los, die transformieren wir einmal. Das ist das, was passiert. Das heißt, diese 5 Wirkfaktoren, und du siehst es hier, T-R-A-C-E, also TRACE, das ist ein Akronym und es steckt am Ende eben auch im Markennamen drin. Und damit merkst du, dass Wirksamkeit ein ganz, ganz wichtiger Wert bei M-TRACE ist. Warum wirkt Veränderung? Der erste Wirkfaktor ist die transformative Allianz. Und du darfst mal für dich reinspüren, was glaubst du, wie stark ist dieser Wirkfaktor in Prozent? Also wie stark macht die Beziehung zwischen dir als Coach und Coachee am Ende den Veränderungserfolg aus? Wie viel Prozent? Halt gerne mal für dich eine Zahl fest. Die Lösung ist 30-70% sind zurückzuführen auf die Beziehung, die du zwischen Coach und Coachee aufbauen kannst. Und das ist ein wahnsinnig großer Wirkfaktor. Damit fangen wir dementsprechend auch an. Deshalb steht er an erster Stelle. Es ist auch wirklich der Wirkfaktor, der den größten Einfluss hat. Warum? Da sind unterschiedliche Dinge mit drin. Ne? Wir haben auf der einen Seite ein ganz, ganz tiefes Bindungsbedürfnis. Dann steckt da natürlich auch das Thema Co-Regulation drin. Ne? Also der Coach ist am Ende auch der sichere Rahmen für Veränderung. Veränderung ist immer mit Unsicherheit verbunden. Und in dem Moment jemanden zu haben, der dir Sicherheit, der dir Struktur gibt, ist ganz, ganz wichtig. Was da passiert ist, dass wir neurobiologisch einmal in den Bearbeitungsmodus schalten. Ne? Dadurch, dass wir uns sicher fühlen, durch diesen sicheren Rahmen, den die transformative Allianz bietet, dann können wir uns auch innerlich öffnen, etwas neu zu machen. Und in der transformativen Allianz, da stecken so vor allem 3 Dinge drin. Das sind einmal, dass wir eine Übereinstimmung in den Zielen haben, dass der Coachee und der Coach in die gleiche Richtung blicken, da eben ja eine Einigkeit über die Ziele besteht. Der zweite Punkt ist, dass eine Einigkeit über die eingesetzten Werkzeuge herrscht. Und in dem Moment passt du dich, und das ist auch eben die Struktur, die dir M-Trace gibt, inhaltlich komplett an den Coachee an. Und wir machen das, weil eben die transformative Allianz den größten Wirkfaktor darstellt. Wenn mein Coachee kommt und sagt, seitdem mich dieser Hund in meiner Kindheit gebissen hat, habe ich Angst vor Hunden. Und jetzt habe ich aber einen Partner kennengelernt, der hat einen Hund. Und jetzt stehe ich mit diesem inneren Konflikt da. Ich möchte diesen Menschen kennenlernen, ich möchte mit ihm eine Beziehung eingehen, aber ich habe Angst vor Hunden. Dann arbeite ich mit dieser Person ganz präzise an diesem einen Moment. Wenn die Coachee aber beschreibt, es gab diverse Situationen, nicht nur damals der eine Hund von der Nachbarin, sondern immer wieder, wenn ich mit Hunden zusammengekommen bin, ist es passiert. Dann ist es auf einer anderen Ebene. Dann arbeite ich eher mit den inneren Anteilen, weil es nicht dieser eine Moment ist. Auf einer emotionalen Ebene findet es dann statt, dieser Biografiestress oder klare Sicht, gefühlte Barriere, sondern es ist dann eben ein Teil der Werte und des Glaubenssystems. Das sind innere Anteile im Spiel. Oder wenn jemand so eine Identitätsgeschichte hat, im Sinne von, ich bin einfach nicht die Person, die mit Tieren gut klarkommt, dann ist es auf einer Identitätsebene und dann wähle ich wieder andere Methoden aus, die passend sind auf die Art und Weise, wie der Coachee sein Thema beschreibt. Oder wenn jemand beschreibt, hey, in meiner Familie, keiner kann Hunde leiden und ich bin die Erste, die jetzt einen Hund mit nach Hause bringt, ich habe das Gefühl, ich verliere die Verbindung zu meiner Familie, dann arbeiten wir mit dem Familiensystem. Und das ist das, was du auf der einen Seite in einer krassen Flexibilität auf einmal zur Verfügung hast, mit jedem Klienten dort anzusetzen, wo er steht und du musst ihn nicht erstmal überzeugen von der Methode, die du gerade nutzt, sondern du bist auf einmal frei. Du hast einen Methodenkoffer, der ganz strukturiert einsetzbar ist. Und gleichzeitig ist dann der Klient eben auch viel offener für die Veränderung, weil ihr Einigkeit habt in den eingesetzten Werkzeugen. Ich mache es mal mit einem zweiten Beispiel. Wir nehmen mal das Thema Gehaltserhöhung. Wenn jemand zu mir ins Coaching kommt und es ist auf Level 1, also einfach eine emotionale Blockade, dann beschreibt das jemand in den Worten von, ich habe damals nach einer Gehaltserhöhung gefragt und mein Chef ist komplett ausgerastet und hat mich klein gemacht. Der hat gesagt, wie dumm ich eigentlich bin, was ich falsch gemacht habe. Ja, hat mich einmal komplett auflaufen lassen. Der hat es sogar in der nächsten Teamsitzung nochmal mit auf den Tisch gebracht. Und dann arbeiten wir einfach an genau der konkreten Situation. Wenn die Coachee aber das auf eine andere Art und Weise beschreibt, nämlich, ja, Thema nach mehr Gehalt zu fragen, das ist mir schon ein paar Mal passiert oder schon ein paar Mal begegnet, das ist mir im Job passiert, aber eben auch irgendwie in der Abstimmung mit meinem Partner, wie gehen wir mit Ausgaben um, dann merke ich, ah, das Thema Geld, ne, das ist nicht nur in der einen Situation mit dem Chef ausgelöst, sondern das ist vielleicht auch meinem alten Job aufgetreten, das ist auch vielleicht mal mit dem Partner, aber mit Freunden kriegt sie das ganz gut hin, also nur situativ. Dann merke ich, okay, wir sind auch wieder bei den inneren Anteilen, Level 2, situativ, facettenspezifisch, aber nicht, das ist mein Selbstbild. Wenn es wiederum auf Identitätsebene abgelegt ist, dann beschreibt es ein Coachee auf eine Art und Weise, wie ich bin einfach eine Person, ich habe nicht viel Verbindung zum Thema Geld. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es ist, so viel Geld zu verdienen. Das passt gar nicht zu meinem Selbstverständnis. Ich bin eigentlich so bodenständig und ich weiß aber, meine Arbeit ist es wert. Aber es passt gar nicht zu mir. Und auf ihrer Timeline, auf ihrer Zeitlinie, in ihrer Biografie gibt es unterschiedliche Erfahrungen, die darauf eingezahlt haben. Dann merke ich, okay, wir arbeiten mit der Timeline und mit unterschiedlichen Situationen und je nachdem, wo sie da eben in ihrer Entwicklung steht, mit unterschiedlichen Interventionen. Und wenn es auf Level 4 Familiensystem unterwegs ist, dann ist es, hey, wenn ich nach diesem Gehalt frage, ne, sechsstellig, dann bin ich die Erste in der Familie, die sechsstellig verdient. Und dann verliere ich das Zugehörigkeitsgefühl. Und dann überhole ich und überrunde ich vielleicht sogar meinen Vater, der das immer erreichen wollte, aber nicht geschafft hat. Und in dem Moment arbeitest du mit dem Thema Zugehörigkeit und Familiensystem. Das heißt, je nachdem, wie dein Klient das Thema beschreibt, bist du ganz flexibel und anpassungsfähig, um die transformative Allianz zu wahren. Und der dritte Aspekt, ne, also ich habe ja gesagt, Übereinstimmung in den Zielen, Übereinstimmung in den eingesetzten Werkzeugen und der dritte Aspekt, der darauf einzielt, ist einfach eine Bindungsqualität, die von Vertrauen, von zwischenmenschlicher Wärme, die von Akzeptanz geprägt ist. Und das ist ganz, ganz wichtig und das will ich wirklich auch nochmal unterstreichen, weil ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Kollegin, die gesagt hat, ja, ich nutze im Coaching sowas wie ein Pattern Interrupt. Wenn ein Coachee zu mir sagt, ich bin nicht gut genug, dann sage ich zu der, ja, natürlich bist du nicht gut genug. In dem Moment bin ich sehr aufgeschreckt, weil ich so dachte, nein, das würde ich niemals tun, weil ich weiß, wie wichtig die transformative Allianz ist. Vielleicht ist diese Klientin gerade das allererste Mal in ihrem Leben bereit, das so auszusprechen. Und dann kommst du als Coach und gibst dir noch von oben eine drüber? Nee. Also Pattern Interrupt sind nicht transformationsfördernd. Ich würde dir absolut abraten, davon so zu arbeiten. Ganz im Gegenteil, vertrauensvoll damit umzugehen und einen Weg zu finden, wie diese Scham, die da drin steckt, reguliert wird und jemanden stärken. Der zweite Wirkfaktor ist die relational-motivationale Klärung. Und da steckt schon mal drin, was ich bisher auch aufgegriffen habe, wie beschreibt der Klient das Thema und wie gehst du dann damit um? Weil im Coaching heutzutage noch erfahrungsbasiert oder intuitiv vorzugehen, ist einfach nicht mehr zeitgemäß, weil wir haben die Daten, wir wissen, was wirkt und in dem Moment kannst du dieses Wissen auch im Coaching nutzen. Und dadurch wirst du zu einem exzellenten Coach. Und in dem Moment geht es darum zu verstehen, wie beschreibt denn ein Coachee sein Thema und wie kannst du damit umgehen? Und da geht es darum, dass du einmal erkennst, was ist denn das verletzte Bedürfnis und was ist das zu stärkende Bedürfnis und auf welcher Ebene sind wir unterwegs. Also in der relationalen, motivationalen Klärung stellst du diese drei Fragen. Und da gibt es eben auch Modelle, die wir nutzen im Coaching. Ich zeige sie dir mal kurz. Das ist zum einen das Hoception-Modell. Das hast du an meinen zwei Beispielen mit dem Hund und auch mit der Gehaltsverhandlung jetzt schon mal kennengelernt. Ist es eine einfache emotionale Blockade? Sind da Glaubenssätze und Werte im Spiel? Ist es Identität oder das Thema Zugehörigkeit? Und auf jeder Ebene findet eben auch der Motivkompass statt, wo du gucken kannst, kannst, welches neurobiologische Grundbedürfnis ist denn verletzt und was braucht eine Stärkung? Und ich gebe dir auch hier nochmal ein Beispiel. Wenn jemand beschreibt, hey, wenn es um die Gehaltsverhandlung geht, ich habe die Herausforderung, mich durchzusetzen. Im Sinne von, ich will das total, aber irgendwas hält mich einfach zurück und ich habe irgendwie Angst, dass ich dieses Ziel nicht erreichen kann. Ja, dann merkst du, oh, da hat jemand ein ganz schönes Streben nach Durchsetzung und Einfluss und das ist aber auch verletzt. Ich will diese Gehaltsverhandlung, ich will weiterkommen, ich will mehr Verantwortung, ich will mehr Einfluss im Leben. Aber irgendwas kommt da nicht voran, weil die Leute, die das haben, die verachte ich vielleicht sogar. Und mich ärgert es auch, dass der dämliche Kollege das schafft, aber ich nicht. Es kann aber auch sein, dass jemand das so beschreibt, hey, wenn ich nach dieser Gehaltsverhandlung und diesen Schritt frage, dann habe ich das Gefühl, ich verliere irgendwie die Verbindung zu meinen Kollegen und wir sind doch so ein gutes Team. Und in dem Moment ist das Feld verletzt. Das Thema Harmonie und Geborgenheit. Ich bin Teil einer Gruppe, Bindung. Und gleichzeitig habe ich aber das Ziel Durchsetzung und Einfluss. Das heißt, diese zwei Felder, das Verletzte und das zu Stärkende, das ist entweder jeweils das Gleiche oder es liegt auf einer Achse. Gleichzeitig könnte aber auch jemand sowas beschreiben wie, ich sehne mich so sehr nach der nächsten Stelle. Ich will mehr Verantwortung, ich will mehr persönliche Weiterentwicklung, ich will mich in dieser neuen Rolle auch erfahren, aber irgendwie habe ich Angst. Ich habe Angst, dass ich scheitere, dass ich meinen Job verliere und rausfliege. Und dann sind wir auf dieser Ebene unterwegs. Das Ziel ist hier persönliche Weiterentwicklung, Inspiration, Leichtigkeit, Freude, ich mache was Neues. Ja, einfach eine Entwicklung, die stattfindet. Und gleichzeitig ist aber hier die existenzielle Angst. Was ist, wenn ich scheitere und dadurch meinen Job verliere? Kennst du das vielleicht auch? Manche Beförderungsstufen gehen dann einher mit einem außertariflichen Vertrag und auf einmal hast du auch einen ganz anderen Kündigungsschutz oder Absicherung. Genau. Oder jemand möchte hier auch einfach, ne, die Verletzung kann auch hier in dem Feld liegen und gleichzeitig die Stärkung im Sinne von, ey, ich will mich einfach sicher fühlen. Ich will einfach Sicherheit und Entspannung in meinem Job. Und gleichzeitig habe ich aber ganz viel Angst. Also entweder sind wir hier achsenspezifisch unterwegs oder in einem Feld. Und das Gleiche geht natürlich auch hier und auch hier. Ich bin hier total stagniert, hier ist Apathie, da ist innere Ruhe, irgendwie, ja, alles ist doch ganz gut, Komfortzone mit meinem Job ist doch alles okay. Und gleichzeitig sehne ich mich aber auch nach was Neues, in Aktion zu kommen, in den Flow zu kommen. Und dann könnte das auch diese Achse sein. Das sind zwei Modelle, die du auch in der Ausbildung kennenlernst, die einfach extrem hilfreich sind, um zu gucken, wo steht ein Klient, was braucht das System und wie kannst du ihn stärken. Ein weiterer Wirkfaktor ist die Aktivierung von Ressourcen. Und ich messe einen Coaching-Erfolg daran, geht jemand mit mehr Ressourcen, mit mehr innerer Stärkung aus einer Session raus, als er zu Beginn hatte. Und da nutzen wir eben auch die Superressourcen, die hast du hier schon mal gesehen, ne? Entspannung, Dankbarkeit, Ehrfurcht und Stolz, um Ressourcen zu aktivieren. Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel ist es eben so, dass wir wissen, dass die HRV gestärkt wird durch diese Aktivierung von Ressourcen. Und die HRV ist am Ende ein verlässlicher Indikator, der zeigt, wie gut funktioniert der PFC und die Regulationsfähigkeit. Das heißt, wir nutzen Ressourcen auch an diversen Punkten im Coaching-Prozess, um jemanden stabil zu halten, um die Regulation anzukurbeln und um eben auch diese Neuvertratung mit Gehaltsverhandlungen ist für mich sicher in Gang zu bringen. Der vierte Wirkfaktor ist die Core-Aktivierung. Wenn du lediglich auf einer sachlichen, kognitiven Ebene bleibst, dann bleibst du auch nur auf der Oberfläche. Und wenn du aber in die Tiefe gehst und am Ende eben auch die Emotion einmal aktivierst, dann gehst du wirklich in eine emotionale Aktivierung, in die Regulation und dadurch schaffst du eine zielgerichtete Veränderung, indem du einmal das neuronale Netz aktivierst, was mit dem Stress zusammenhängt und einmal neu vertratest. Und dafür brauchen wir einmal die Core-Aktivierung und auch dieses Herausarbeiten, was ist denn eigentlich das Kernthema. Und dann, das hast du jetzt schon ganz oft gehört, nutzen wir natürlich Emotionsregulationstechniken. Da passiert die Magie. Da geht es eben darum, dass wir die Emotion einmal aktivieren. Das ist das Kernthema, ne? Core-Aktivierung. Dass wir die Emotionen regulieren, damit wir es neu vertraten können. Das sind die fünf Wirkfaktoren. Und auf diesen Wirkfaktoren baut am Ende eben auch alles auf, was wir im Emotionscoaching machen. Und das, finde ich, ist auch ein Kernfaktor der Emotionscoaching-Ausbildung, weil du einfach in jedem einzelnen Schritt erklären kannst, warum mache ich das und wie wirkt das. Und das ist für mich ein Faktor, wo du wirklich den größten Skeptiker abholen kannst, weil es gibt manchmal diese rationalen Menschen oder auch die Menschen, die noch im Widerstand sind vor Veränderungen. Die kannst du einfach dort abholen, wo sie sind und denen eben auch die rationalen Argumente liefern, warum nutzen wir diese Techniken und wie wirken die. Dafür lernst du, wie gesagt, diese beiden Modelle kennen. Die habe ich jetzt, glaube ich, schon im Detail vorgestellt. Deshalb können wir da einmal weitergehen. Den Motivkompass, der sieht hier total einfach aus. Ich kann dir sagen, in diesem Motivkompass steckt so viel Tiefe. Und das ist ein Modell, das nutze ich wirklich in jedem einzelnen Coaching, um zu verstehen, wo steht ein Klient und was braucht das System. Und du siehst hier auch die Zuordnung mit den einzelnen Emotionen. Da gibt es natürlich einen Deep Dive. Was sind diese Emotionen? Was steckt dahinter? Was ist so diese einzelne auch Qualität und Funktion und das Bedürfnis, was hinter jeder einzelnen Emotion steckt? Und ja, also ich könnte alleine über diese Folie jetzt nochmal eine Dreiviertelstunde reden. Das machen wir in der Ausbildung ganz detailliert. Aber für dich einfach schon mal, das ist ein Modell. Das hat mein Coaching wirklich einfach nochmal so krass auf ein anderes Level gebracht, weil ich einfach verstanden habe, was passiert in dem System meines Klienten und was passiert auch bei mir selber. Also wenn ich auch im Stress bin, wenn ich Emotionen spüre, das ist ein Modell, was immer an ist. Was spüre ich gerade? Was will mein System? Was braucht mein System? Und wie kann ich ihm da genau das geben? Und einfach, um nochmal auf die unterschiedlichen Level einzugehen. Das, was im Emotionscoaching gemacht wurde, ist, dass man sich immer wieder mit Metafaktoren beschäftigt hat. Metafaktor bedeutet, also, du kannst dir einmal vorstellen, du hast eine Methode. Du arbeitest vielleicht schon mit EFT. Und dann überlegst du, sollte ich vielleicht nochmal eine Ausbildung in Hypnose machen? Und jetzt ist die Frage, wenn du eine Hypnose-Ausbildung machst, verbessert das deine Fähigkeiten, EFT anzuwenden? Ich gebe dir mal ein Schulbeispiel. Wenn du Geschichte lernst und jetzt sagst du aber, eigentlich der nächste Fokus, den ich mir setzen sollte, wäre vielleicht auch Mathe. Verbesserst du dadurch, dass du Mathe lernst, deine Geschichtsfähigkeiten und Kompetenzen? Und die Antwort ist nein. Nur weil du Hypnose lernst, wird dein EFT nicht besser. Wenn du aber dich mit Fähigkeiten auseinandersetzt, die in der Metaebene sind, wie zum Beispiel Speed Learning oder Speed Reading oder Memotechniken, ich kann mir Dinge besser merken, dann verbesserst du nicht nur Geschichte, sondern auch Mathe und Mathe und Geschichte. Und das ist eben das, was hier beim Emotionscoaching gemacht wurde. Wir sind hier methodenunabhängig bzw. methodenübergreifend unterwegs. Du findest hier auch bei Empress unterschiedlichste Methoden. EFT ist mit dabei, innere Aufstellungsarbeit, systemische Prinzipien sind mit dabei, kreative Fantasiegestaltung auf Level 2, innere Abbildung, innere Repräsentation von Anteilen ist mit dabei. Hier die Heldenreise, da sind Archetypen mit dabei, Schattenarbeit, innere Kindarbeit findet hier bei Level 2 statt. Aber immer aus der Metaperspektive. Und diese Metaperspektive ist in Level 1 einmal die 5 Wirkfaktoren. Warum wirkt Veränderung eigentlich? Und wenn du das einmal verstanden hast, werden sich alle Methoden, die du vielleicht schon hast, die du nutzt, verbessern, weil du auf einmal verstehst, warum wirkt das und dadurch noch zielgerichteter deine Methoden anwenden kannst. Und das ist auch etwas, was in jedem Level stattfindet. Hier hat man sich zum Beispiel auf Level 2 Ego-States, innere Anteile, IFS, da gibt es unterschiedlichste Ansätze einmal angeguckt und geguckt, warum sind diese Interventionen erfolgreich? Also welche Prozessziele werden angesteuert, damit es erfolgreich ist? Und rausgekommen sind eben diese 7 Prozessziele. Und in jedem einzelnen Schritt lernst du unterschiedliche Methoden kennen. Ich nenne dir einfach mal ein paar, dass du ein Gefühl dafür bekommst. Das ist einmal eine Affektbrücke. Das ist eine Glaubenssatzarbeit. Das ist eine innere Repräsentanz. Das ist eine Core-Transformation. Das ist ein Ressourcentransfer. Und du merkst schon, auf einmal wirst du flexibel, weil du weißt, okay, Kontaktaufnahme hat ein Ziel. Einmal den Kontakt herzustellen zum inneren Anteil. Und da habe ich unterschiedliche Möglichkeiten. Über innere Bilder, Metaphern, über innere Anteile, über Sprachmuster, über den Körper, über Glaubenssatzarbeit, über eine Affektbrücke. Und dann wirst du auf einmal flexibel. Weil je nachdem, was dein Klient dir liefert, kannst du einfach das auswählen, was passt. Und du weißt aber auch immer, weil du eine Struktur hast, was gerade passt. Das Gleiche wurde eben auch auf Level 3, also Identitätsarbeit gemacht. Hier ist einmal die Heldenreise die Grundlage und je nachdem, wo jemand in der Reise steht, ne, hier Ruf des Abenteuers, ich habe eine Sehnsucht, ich weiß, wohin ich möchte, der braucht ja was ganz anderes, als wenn jemand hier unten in der tiefsten Hölle unterwegs ist. Ja, der braucht hier Stärkung und der hier braucht vielleicht eine Regulation, um mit den Widerständen, die innerlich aufkommen, da sind. Eine Integration am Ende ist eine klassische Schattenarbeit. Wenn jemand ein Erlebnis gemacht hat, er ist schon über diese tiefste Hölle hinaus, aber wie integriert er jetzt seine Erfahrung, um dieses Elixier auch zu nutzen. Und da arbeiten wir zum Beispiel auch mit Archetypen, die findest du auch hier auf dem Motivkompass. Und dann beim Thema Zugehörigkeit wurde sich eben auch angeguckt, was macht Aufstellungsarbeit und was macht die Arbeit mit systemischen Prinzipien erfolgreich. Ja, wir sind ja auch wieder in der Metaebene unterwegs. Hier sind eben auch dann am Ende Prozessziele rausgekommen, 1-8. Und diese Prozessziele darfst du ansteuern in deiner Aufstellungsarbeit. Ganz wichtig, hier Level 2 und 4, das sind immer Prozessziele und nicht Schritte. Die Reihenfolge ist am Ende egal. Dein System braucht aber dieses Ziel. Dieses Ziel darf erreicht werden, um den Haken dahinter zu stecken. Und du merkst hier, glaube ich, schon so ein bisschen, hier steht ganz viel Struktur drin und Struktur bringt ja immer Souveränität, Sicherheit und Einfachheit. Und das trainieren wir hier einmal auf den einzelnen Leveln. Und dieses Modell ist natürlich auch dadurch entstanden, dass Menschen ihre Themen und Herausforderungen in diesen Worten beschreiben. Die beschreiben das entweder einerseits will ich, aber andererseits. Da schlagen wie zwei Herzen in meiner Brust. Ich will eine Beziehung, ich will nicht, ich will Geborgenheit und gleichzeitig, oh mein Gott, komm mir nicht zu nah, ich will Unabhängigkeit. Ich bin diese selbstständige Frau. Ne? Daran hörst du schon raus, wo ist ein Klient unterwegs und dann kannst du eben perfekt die Methoden andocken, um eine Transformation zu bewirken. Und das macht die Veränderung super einfach und auch nachhaltig. Und das ist genau das, was du auch in der Ausbildung lernst. Diese einzelnen Level sind so aufgebaut, damit du am Ende alle Themen deines Coaches strukturiert und wirkungsvoll coachen kannst. Die Grundlage ist das Level 1, emotionale Blockaden lösen. Und darauf aufbauend findest du dann eben die Aufbautraining zu inneren Anteilen, Persönlichkeitsanteilen auf Identitätsebene oder eben auch mit imaginären Systemstrukturen. Und dadurch kannst du deine Interventionen einfach total individuell auf deinen Klienten anpassen. Und du kannst ganz punktgenau und gleichzeitig flexibel coachen, je nachdem, wen du vor dir sitzen hast. Und das, finde ich, ist eine wahnsinnige Stärke, die dadurch eben in ein Coaching kommt und vor allem auch eine Exzellenz. Und was am Ende auch einen Experten von einem Laien unterscheidet, weil ein Laie, der macht einfach, der denkt einfach, dass, wie ich das vielleicht da mal gehört habe, aber ein Experte ist jemand, der wirklich versteht, was passiert denn innerlich. Und ich habe dir erklärt, was sind Metaprinzipien, was ist diese Struktur, die wir hier nutzen und wie du am Ende eben auch flexibel und methodenunabhängig arbeiten kannst. Dadurch bist du selbstbewusst, dadurch bist du sicher im Coaching und du kannst einfach bei jedem Schritt auch erklären, warum du ihn nutzt und wie er neurobiologisch wirkt. Und das ist für mich eine absolute Stärke und ein Vorteil durchs Emotionscoaching. Die Durchführung findet immer durch diese drei Schritte statt. Before, During und Après. Also Before heißt, jedes Level ist dadurch gekennzeichnet, dass du einen Online-Bereich hast, den du einmal kennenlernst und durch den du die ganze Theorie lernst. Also bei Level 1 ist es beispielsweise, ich gehe mal weiter, das Gehirn. Grundlagenfunktion, Coaching-Impulse. Dann die übergeordneten Wirkfaktoren. Da gehst du auch ganz tief rein, was steckt denn in jedem Wirkfaktor drin und wie kannst du den auch umsetzen, ganz pragmatisch umsetzen im Coaching. Dann die neuronale Grundlage. Wie funktioniert eigentlich Emotionsregulation? Dann lernst du Fragetechniken kennen, um diese relational-motivationale Klärung durchzuführen. Du lernst den Motivkompass und auch die neurologischen Ebenen kennen, um zu verstehen, wo liegt denn die Blockade. Du gehst in das Thema Emotionen tiefer rein und auch Mimikresonanz. Woran erkennst du, welche Emotion ist gerade da? Du erlernst auch, wie du emotionalen Blockaden löst. Dazu lernst du in den 4 Tagen Live-Training dann den Grundprozess kennen. Und vorweg lernst du eben immer 20 Stunden die Theorie. Das ist eine Online-Vorbereitung, das sind Texte, das sind Audios, das sind Videos, um die Theorie einmal schon mal in deinem Gehirn zu installieren quasi. Die Worte, ne, was ist eigentlich Amygdala, was ist Hippocampus, was ist der präfrontale Kortex. Jetzt sind es vielleicht noch ganz neue Worte für dich, aber dann weißt du, was dahinter steckt. Und danach, das ist quasi During, haben wir 4 Tage, die wir live online zusammen verbringen. Level 1 bis 4 findet online statt und dann die Master-Zertifizierung ist jetzt quasi Level 5, findet dann offline statt, weil dort lernst du nochmal Techniken kennen, die nur offline funktionieren. Und während dieser 4 Tage gehst du selbst direkt in die Umsetzung. Das läuft immer gleich ab, das ist ein Dreiklang von ein kurzer Theorie-Refresher. Warum machen wir diesen Schritt? Wie wirkt der? Dann mache ich ein Demo-Coaching. Das heißt, ich coache dich einmal live vor der Gruppe. Die anderen können zuschauen. Und danach gehst du in eine Kleingruppe und du wirst entweder selbst gecoacht oder du gehst direkt in die Coach-Rolle und machst es selber. Und dadurch wird einfach Theorie und Umsetzung direkt verzahnt. Und das Feedback von meinen Klienten ist einfach, ich konnte direkt nach der Ausbildung ins Coaching gehen. Ich habe mich sicher gefühlt und ich habe es umgesetzt. Und das ist mein persönliches Ziel, weil bei mir geht es um Tatendrang. Es geht um Umsetzungsstärke und nicht einfach nur eine Ausbildung nach der nächsten zu machen, um das Theorie-Konstrukt irgendwie zu verstehen, sondern es geht darum, dass du in die Verkörperung kommst. Und das Selbsterleben, wie wirkt denn Emotionscoaching in dir und gleichzeitig, wie wirkt es in anderen, gibt dir einfach auch die Sicherheit, um diese Sessions ganz kraftvoll und sicher dann auch danach zu halten. Und dann gibt es auch noch einen Après-Bereich, da findest du diverse Coachings, die aufgezeichnet wurden als Demo-Coachings. Du findest nochmal Deep-Dive-Videos in die einzelnen Techniken, Blickpunkte, Emotionsregulation, das Gehirn in seinem Aufbau und so weiter. Du findest da auch von den Supervisionen, die einmal monatlich stattfinden, Aufzeichnungen, wo auch nochmal Deep Dive in unterschiedliche Themen sind, Marketing, Recht, aber auch Impact-Techniken, also welche Metaphern und Geschichten du im Coaching nutzen kannst und wie die wirken. Also es ist wirklich ein komplettes Rundum-Paket, um dich auch nach der Coaching-Ausbildung noch weiter zu begleiten und dich da mit weiterem Wissen und Deep Dives zu versorgen. Also die nächste Ausbildung findet Ende September statt. Das ist der 25. bis zum 28. September. Wenn du in diesem Jahr noch dabei sein möchtest, dann liegt der Preis bei 1.471 € netto. Ab nächstem Jahr steigt der Preis auch für jedes einzelne Level auf 1.589 € netto. Und ja, ich kann dich nur dazu einladen, dieses Jahr noch dabei zu sein und diesen Schritt zu wagen. Wie gesagt, das war jetzt erstmal der Infocall, um dir mal einen Überblick zu geben, was steckt im Emotionscoaching alles drin. Und ja, es sind nicht nur Emotionen, sondern es ist Neurobiologie, es ist Struktur, es ist Sicherheit und es ist vor allem eben diese Metaprinzipien. Und dadurch kommst du eben auch in die Situation, dass du sicher bist in dem, was du tust und wie du das tust. Und du entwickelst auch einen neuen Blick auf die Methoden, die du ja selber auch schon nutzt. Und ich habe zum Beispiel auch in meinen Ausbildungen immer wieder auch Menschen, ne, die haben vielleicht sogar schon den HP-Psych, ne, die können auch therapeutisch arbeiten. Oder ich habe Menschen, die haben schon ganz viele spirituelle Ausbildungen gemacht. Und denen fehlt aber nochmal so ein bisschen das Menschliche, das Geerdete, die Struktur und auch die Wirksamkeit. Wann nutze ich was in einem Coaching? Und das ist einfach was, was am Ende miteinander verbunden wird. Und ich finde M-Trace auch dadurch so schön, weil es eben wirklich diesen Gedanken hat, integrativ zu arbeiten. Es geht nicht darum, dass du deine bisherigen Methoden weglässt, sondern es geht darum, dass du verstehst, wie wirken die eigentlich und wann kann ich die besonders wirksam einsetzen und was braucht es vielleicht noch, wenn in meiner bisherigen Arbeit eine Emotion hochkommt, wie kann ich die dann kraftvoll verwandeln und für die Umsetzung und auch für die Transformation nutzen. Wenn du dir ein Kennenlerngespräch buchen möchtest, dann geh gerne auf meine Homepage juliaschleit.de, mich einfach googeln, dann kommt die Homepage auch direkt und dann oben in der Ecke gibt es eben den Reiter Kennenlernen und da kannst du dir dann einfach ein Kennenlerngespräch buchen und dann sprechen wir einfach drüber, wo stehst du gerade, wie arbeitest du gerade, was fehlt dir vielleicht noch in deiner Ausbildung. Ich beantworte dir natürlich auch alle Fragen, die du noch hast zum Thema Emotionscoaching, zur Struktur, zur Ausbildung und dann freue ich mich, wenn wir gemeinsam auf diese Reise gehen, weil für mich hat Emotionscoaching am Ende meine komplette Arbeitsweise einfach nochmal so viel nachhaltiger, wirksamer und auch schneller gemacht. Also gerade auch in den letzten Tagen, die Coachings, die ich hatte und auch die Feedbacks, die ich von meinen Coaches erhalten habe. Ja, das ist einfach unfassbar. Von, hey, mein Nervensystem war noch nie so entspannt wie nach diesem Coaching. Oder jemand, der gesagt hat, ich habe noch nie in meinem Leben eine Spinne rausbringen können und ich habe es zum ersten Mal geschafft. Und früher wäre ich dann nicht mal in die Nähe gegangen. Ich hätte sie wahrscheinlich einfach umgebracht, obwohl das total gegen meine Werte geht. Ich hätte wahrscheinlich einfach den Staubsauger genommen und jetzt konnte ich sie einfach in einem Glas ganz sicher raustransportieren und es hat mir gar nichts ausgemacht. Oder Menschen, die ja ihre Selbstständigkeit gestartet haben und jetzt einfach total kraftvoll und sicher verkaufen und ihren Preis nennen und ihren Selbstwert ganz sicher in sich verankert haben und da gar keine Zweifel mehr haben. Und das ist einfach so, so schön zu sehen. Und ja, deshalb, ich freue mich von dir zu hören, wenn du auch diesen Weg gehen möchtest. Und bis dahin wünsche ich dir einfach alles Gute und ich hoffe, wir sprechen uns im Kennenlernen und sehen uns dann in der Emotionscoaching-Ausbildung. Bis dahin alles Gute und bis bald. Ciao, ciao.